Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Verunsicherte Finanzierer. Was geht aktuell im Factoring? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit einem ausgewiesenen Experten für den Forderungsverkauf. Carsten Schack hat über 10 Jahre Erfahrung bei 3 unterschiedlichen Factoring-Anbietern gesammelt. Bei der VR Factorem, bei der Coface und der ABN AMRO Asset Based Finance. Und seit 4 Jahren ist er nun Seniorberater bei Grache. Stellt also heute sein Wissen über Fähigkeiten und Schmerzgrenzen einzelner Anbieter den mittelständischen Unternehmen zur Verfügung. Carsten, schön, dass du mit dabei bist.
Herzlichen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein und das gemeinsame Gespräch zu führen.
Da freuen wir uns auch. Ja, du hast ja, ich habe natürlich ein bisschen in deinem Lebenslauf gestöbert, deine Karriere als Firmenkundenbetreuer bei einer Volksbank begonnen. Was hat dich dann ins Factoring gezogen?
Tatsächlich hat mich ein Headhunter angerufen und hat mich mal gefragt, ob ich irgendwas im Bereich Factoring machen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich ihn erstmal fragen müssen, was denn Factoring genauso ist. So im Studium sicherlich mal die ersten Berührungspunkte gehabt, aber dann hat die VR Factorem seinerzeit relativ schnell diese Wissenslücke aufholen können und hat mich dafür begeistert. Und dann habe ich für mich persönlich auch den etwas aufwendigeren Schritt von Köln Richtung Frankfurt gewagt und ins Factoring mich begeben und habe dann dort meine ersten Erfahrungen gesammelt und muss sagen, bin seitdem Feuer und Flamme, wenn man das so emotional geprägt sagen kann, für das Thema Factoring geworden und fühle mich da eben sehr, sehr wohl und habe die Möglichkeit gehabt, dann auch bei einigen Unternehmen, Factoring-Unternehmen und auch Kollegen erste Erfahrungen sammeln zu dürfen. Auch viele Kunden haben mir Erfahrungen mitgegeben, gute wie schlechte. So, und das prägt eben auch ein bisschen und von dem her ist es so eine kleine berufliche Leidenschaft, im Bereich Factoring aktiv zu sein und versuche das eben im täglichen Geschäft auch so weiterzugeben.
Okay, dann wollen wir gleich mal hören, was du aktuell im Markt siehst. Aber erst nochmal, du warst lange beim Anbieter, jetzt bist du Vermittler. Wer ist näher dran am Kunden?
Das ist zweigeteilt. Also das zögern auch deswegen, das ist zweigeteilt. Ich glaube, beide sind gleich nah dran. Der Anbieter sicherlich, dass er das operative Geschäft näher verfolgt, dass er näher mit dem Kunden auch im Austausch ist. Wo gibt es vielleicht Probleme im Alltag, in der täglichen Abwicklung, auch wenn Besonderheiten auftreten, dass vielleicht mal Forderungen nicht so finanziert werden kann im vollen Umfang, weil ein Limit fehlt. Das andere ist eben, dass der Makler vielleicht etwas näher dran ist, so die Internas beim Kunden, die, wo man Entwicklungen sieht, wo vielleicht versäumt wird, das in voller Gänze auch dem Faktor mitzuteilen, weil es vielleicht verloren geht, dass der Makler da so als kleine Ergänzung oder Korrektiv agieren kann und vielleicht vom Kunden etwas mehr mitnimmt, als das der Anbieter macht und dann sagt so, das müssen wir aber auch dem Anbieter mitteilen, das ist für den von Wichtigkeit.
Okay, verstehe ich. Dann lass uns doch mal ein bisschen über den Markt sprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die in jüngster Zeit in schwierige Fahrwasser geraten sind. Da schlägt normalerweise eigentlich die Stunde des Factoring. Wie ist es bei euch? Ist die Nachfrage tatsächlich hoch von Kundenseite?
Ja, absolut. Wir haben uns ja so ein kleines bisschen auch in Nischen begeben, dass wir sehr stark mit Unternehmen in Sondersituationen uns beschäftigen. Und da merkt man ganz klar, dass auch viele Unternehmen, gerade auch wenn es zum Beispiel zu einem Unternehmensverkauf kommt, dass man hier die Liquidität, dass man da vorsorgen möchte, dass man ausreichend Liquidität zur Verfügung hat für zukünftige Strategien, für Neuausrichtung Und da merkt man doch sehr stark, dass in den letzten Monaten doch mehr Unternehmen sich diesem Thema widmen, mehr Fokus auf die Liquidität gelegt wird und vielleicht auch hier mittlerweile wieder Geld bevorratet wird. Das heißt, ich habe lieber die Liquidität da liegen und muss nicht zu einem späteren Zeitpunkt mich noch drum bemühen. Das heißt, man greift, es ist oftmals gar nicht mal so, dass der Bedarf schon direkt in voller Gänze da ist, sondern dass man hier eben vorsorgt für den Bedarf, wenn er dann eben entsteht und hier auch eben das Instrument Factoring nutzt. Gerade auch eben, weil auf der Abnehmerseite der ein oder andere Abnehmer natürlich auch versucht, über seine Lieferanten durch längere Zahlungsziele entsprechend auch hier Liquidität zu generieren, weil er vielleicht in einer etwas stärkeren Position ist in der Beziehung zwischen Lieferant und Kunde. So, und dann muss natürlich der Lieferant schauen, wie er das entsprechend finanziert bekommt.
Also Nachfrage ist da. Wie sieht's mit dem Angebot aus? Suchen die Factoring-Gesellschaften aktuell Neugeschäft?
Ja, man muss ganz klar sagen, Neugeschäft ist nach wie vor sehr gefragt. Man schaut genauer hin. Es gibt also sicherlich Anbieter im Markt, die aus der Vergangenheit schon ihr Portfolio haben, die dort etwas zurückhaltender sind, vielleicht das ein oder andere Risiko etwas genauer betrachten, wo man früher gesagt hat, ich kann das Risiko durchaus handeln und ich bin auch gerne bereit, das Risiko mitzutragen, ist für mich tragbar, wo man heute vielleicht schon etwas intensiver diskutiert, weil zusätzliche Risiken auch auftauchen oder man sagt, naja, die Bonität ist dann für mich vielleicht doch etwas entscheidender oder die Liquidität, komme ich in ein Verwertungsszenario und möchte mich zurückhalten. Das ist die eine Reihe der Anbieter. Die andere Reihe der Anbieter sind die, die neue Geschäftsfelder erschließen möchten und die hier ganz klar sagen, okay, unser Portfolio möchten wir weiter aufbauen und wir sind hier auch durchaus bereit, Risiken zu nehmen. Und die sind natürlich momentan ein bisschen stärker interessiert und ein bisschen hungriger, wenn man das so sagen kann.
Ja. Täusche ich mich, wenn ich vermute, dass in die erste Gruppe die großen Anbieter fallen?
Auch. Also man kann es, glaube ich, nicht festmachen, dass man sagt, ein Anbieter ist wirklich sehr risikoavers und der andere ist total risikoaffin. Es ist auch sicherlich ein Mix, in welchen Branchen man aktiv ist. Der eine hat beispielsweise im Automotive-Sektor einfach schon ein sehr, sehr großes Portfolio und sagt, oh, die Risiken sind für mich ausreichend. Da fühle ich mich gerade sehr wohl mit und würde das gern so beibehalten. Aber der ist vielleicht in einem anderen Sektor, im Lebensmittelbereich, noch nicht so stark und sagt, ach ja, das würde ich gern nehmen. Also da ist schon so ein gewisser Mix da. Man kann das, glaube ich, nicht festlegen, dass man sagt, die Großen, die sind jetzt satt, die möchten Risiken nicht mehr nehmen, ganz im Gegenteil. Aber sie merken halt eben, dass vielleicht das neben den Platzhirschen auch kleine Rehkitze kommen und vielleicht hier auch sagen, auch ich möchte auch irgendwann mal zu einem großen Reh oder gar vielleicht zu einem Hirsch werden.
Okay. Wie transparent sind denn die Anbieter in Bezug auf ihr Portfolio-Management und auf ihre Einzelsicht? Also gibt es tatsächlich das Know-how für euch, dass ihr sagt, wenn der Kunde aus einer bestimmten Branche kommt, brauche ich bei Haus A gar nicht anfragen, Haus B sucht aber gerade.
Das ist eine Transparenz, die muss man sich aus den Gesprächen mit den Anbietern erarbeiten. Das ist also tatsächlich so die tägliche Aufgabe des Maklers, mitunter eben auch neben dem Gespräch mit dem Mandanten, eben auch mit den Anbietern Stimmungen aufzunehmen auf verschiedenen Veranstaltungen der Anbieter, in den Gesprächen mit den operativen Leuten, natürlich auch aus Erfahrungswerten der täglichen Engagements, über die man spricht. Da merkt man ja auch, wie ist die Reaktion, wie ist die Begründung, warum Dinge gehen oder auch nicht gehen. So, und da muss man für sich das Ganze dann subsumieren und muss sagen, ich komme jetzt zu dem Schluss und merke, naja, in der Situation höre ich bei dem Anbieter ein Ja ein und bei dem höre ich auf der anderen Seite Ja. So, und dann kann ich ja schon für mich rausnehmen, okay, der mit dem Ja ist hierfür besser geeignet, dann muss ich ja vielleicht den, der ein langgezogenes Jein hat, nicht stressen.
Mhm. Gibt es denn Branchen, wo du heute sagen würdest, die sind eigentlich so nicht vermittelbar?
Nach wie vor, ja, der Bausektor, sehr, sehr schwierig, weil dort man arbeitet nach besonderen Bedingungen, den VOB, wird mit Anzahlungen, andere gewährleistet. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. B2C-Geschäft geht selektiv. Es gibt Anbieter, die sowas in kleinerem Umfang, mittleren Umfang mitnehmen. aber große Felder so nicht. Aber dass man jetzt Branchensektoren hat, die so komplett ungeeignet sind, die jetzt nicht durch solche Themen belangt sind, kann man so nicht sagen, nein.
Wie sieht's denn bei den Bestandskunden aus? Auch da verändert sich ja aus Portfoliosicht mal was, aus der Risikosicht verändert sich auch was. Gibt's Factoring-Gesellschaften, die nicht böse wären, wenn sie den einen oder anderen Kunden loswürden?
Es gibt sicherlich das ein oder andere Engagement, wo sich Dinge verschieben, wo beispielsweise auch die Kunden, die Debitoren, ich sag mal, das Unternehmen auch mit unterstützen müssen. Man hat in der Vergangenheit eben Preise sehr hart verhandelt, so, und stellt eben jetzt fest, dass die hart verhandelten Preise auch an Quantitäten gebunden waren, diese Quantitäten nicht zum Tragen kommen, weil einfach die Nachfrage nach den jeweiligen Produkten gesunken ist und dass vielleicht jetzt hier die Abnehmer auch, ich sag mal, ihren Lieferanten ein Stück weit stützen müssen. Das, was man in der Vergangenheit in Anspruch genommen hat und hat gesagt, so, wir brauchen einen adäquaten Preis, dass man jetzt auf einmal merkt, naja, es ist ein wichtiger Lieferant für mich, wenn ich sein Produkt nicht habe, bekomme ich in der Produktion gegebenenfalls ein Problem. Dass dann hier eben Situationen entstehen, dass der Debitor das Unternehmen stützen muss, was wieder auch zu einer Gegenposition für den Faktor führt, zu der Forderung. So, und wo hier, ich sag mal, Verschiebungen stattfinden, dass eben der Faktor sagt, das kann ich jetzt so nicht mehr begleiten, das möchte ich nicht. Und da merkt man schon, dass der eine oder andere dann sagt, jetzt wird die Risikoposition doch etwas größer für mich, ist vielleicht nicht mehr ganz tragbar. Ich stehe dem nicht im Wege, wenn sich hier jemand anderes engagieren möchte. Kann man so zusammenfassen, ja.
Okay. Du hast den Preis genannt. Der ist ja nicht nur für die Anbieter wichtig, der ist auch für die Kunden wichtig, gerade wenn sie den Vergleich anstellen zu anderen Finanzierungsformen. Wo stehen wir denn da aktuell bei den Margen und wie hat sich das entwickelt in jüngster Zeit?
Die Margen sind konstant geblieben. Der wesentliche Treiber, der hier die Kosten in die Höhe getrieben hat, ist, welch Wunder, der Refinanzierungssatz. So, wir kommen aus einem negativen Umfeld, was bei vielen Anbietern gedeckelt war. Einige wenige haben den negativen Zinssatz mitgegeben, also dem Kunden weitergegeben. Aber das ist der wesentliche Treiber. Die aktuelle Entwicklung, die aktuelle Zinspolitik spielt dem Ganzen jetzt wieder in die Karten, sodass man hier eben wieder auf ein Niveau kommt, wo man tatsächlich sagen kann, das ist ein marktgerechtes Niveau. Also ich habe da jetzt so ein bisschen gezögert, weil natürlich, was ist marktgerecht, aber wo man sagen kann, man kann hier sehr, sehr gut mit anderen Finanzierungsformen auf einem Niveau bleiben, kann den Wettbewerb klar halten und man ist nicht überbordend teuer. Es hängt ein bisschen von, das ist immer im Factoring immer eine individuelle Sache. Es hängt von der Größe ab, es hängt davon ab, wie viel Aufwand habe ich mit dem Portfolio. Ich kann ein Portfolio haben, was sehr, sehr groß ist, wo ich aber wenig Aufwand habe, weil es wenige große Rechnungen sind. Gleichfalls kann ich so ein Portfolio aber auch haben und habe unheimlich viele Rechnungen, unheimlich viele Debitoren. Da werde ich ein komplett anderes Pricing erhalten, als ich das beispielsweise bei dem anderen Engagement habe, weil einfach viel mehr Aufwand dahinter ist, auch für den Faktor. So, deswegen kann man das nicht so genau sagen, Factoring kostet so und so viel Basispunkte, sondern das muss man tatsächlich individuell betrachten. Was man sagen kann, das gesamte Niveau ist konstant geblieben. Man merkt also nicht, dass eine risikobasierte Bepreisung entsprechend passiert, so dass man diese Entwicklung merkt, sondern man merkt, die Anbieter begeben sich nicht in den Wettbewerb, dass man also den Jakob, wie man ihn so schön umgangssprachlich nennt, das nicht, aber man bleibt einfach konstant.
Wenn sich der Kunde jetzt für Factoring entschieden hat, wie unterstützt er ihn bei der Auswahl des Anbieters und ist der Preis dafür der zentrale Indikator?
Also wir unterstützen den Kunden dahingehend, dass wir im ersten Moment überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Welche Ausgangssituation haben wir, in welcher Branche ist man aktiv? Welche Besonderheiten gibt es eben, dass es auch aus Erfahrungswerten, dass man sich das entsprechend herleitet? Wenn man gewisse Namen auf der Abnehmerseite sieht, kann man oft damit schon in Verbindung bringen, welche Besonderheiten erwarten mich da und werden mir begegnen. So, und auf Basis dessen, dass man dann sagt, ich wähle die und die Anbieter als geeignet aus, schlage die entsprechend meinem Mandanten vor. So, und dann sagt der Mandant, er hat keine Ressentiments mit diesen Anbietern und dann werden diese angesprochen. So, und der Preis ist dann tatsächlich nicht der zentrale Indikator. Ja, Preis ist gut, aber wichtig ist, was benötigt das Unternehmen? So, und wenn das Unternehmen Liquiditätsbedarf hat, dann ist der Preis erstmal von zweiter Priorität, sondern es ist wichtig, dass man maximal 4 Liquidität entsprechend aus dem Portfolio generieren kann, dass man dem Unternehmen diese Liquidität auch schnellstmöglich und nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Und der Preis sollte dann eben etwas sein, was man in der zweiten Priorität fokussiert. Hingegen, wenn ich ein Unternehmen bin, was vielleicht Factoring als Bilanzinstrument nutzen möchte, um Bilanzen zu verkürzen, Kennzahlen zu verbessern, da ist sicherlich das Thema Pricing ein anderes. Das ist aber auch etwas, wo es einzelne Marktteilnehmer gibt, oftmals mit einem Bankenhintergrund, die hier auch durchaus sich diesem Wettbewerb stellen und stellen können. Das ist dann, denke ich mal, bei denen eine Mischkalkulation, so aus meiner persönlichen Sicht, dass die dann eben sagen, sie können hier preislich auch mitgehen. Und da ist sicherlich der Preis die höhere Priorität.
Factoring kann im Prinzip ja auch internationale Forderungen einbeziehen. Jetzt haben wir aktuell weltpolitisch und im Welthandelssystem ein paar Verwerfungen und vor allen Dingen jede Menge Unsicherheiten. Wirkt sich das auch auf das internationale Factoring-Geschäft aus?
Noch nicht konkret. Es ist also definitiv noch nicht schlagend geworden. Man merkt aber sehr wohl, dass es hinterfragt wird von Anbieterseite, aber auch von Mandantenseite in Richtung der Debitoren. Wie geht man mit gewissen Themen um? Dass man hier auch die Unwägbarkeiten, die hier vielleicht durch tägliche Veränderungen der Äußerungen einzelner Personen, diese Veränderungen, die dann sich auch auswirken können auf diese Geschäftsbeziehungen, auf diese Handelsströme, dass man da versucht, bestmöglich drauf zu reagieren, das mit einzukalkulieren. Aber bisher ist noch, ich sag mal, keine konkreten Maßnahmen daraus abgeleitet worden oder dass man gehört hat, es wird jetzt beispielsweise ein Handelsstrom nicht mehr bedient oder der ist nicht mehr finanzierbar durch die neuen Verquickungen, die es dort gibt. Was man sehr wohl gemerkt hat nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dass natürlich sämtliche Handelsströme in Richtung Russland und allem, dass das nicht mehr möglich war und ist, so, das hat man ganz klar gemerkt, aber eine solche Reaktion jetzt auf die Gespräche hinsichtlich Zöllen oder sonstigen Themen, die sich dort im internationalen Tagesgeschäft ergeben, das hat man noch nicht gemerkt.
Wie sieht's denn mit der juristischen Seite aus? Ist ja so, dass schon innerhalb der EU die Gesetzgebung in Bezug auf Forderungen durchaus unterschiedlich ist. Sonderfall Italien, glaube ich, wird immer gerne herangezogen. Aber wenn wir mal aus Europa herausgehen, ist das aus eurer Sicht für mittelständische Unternehmen überhaupt sinnvoll, solche Forderungen überhaupt ins Programm mit aufzunehmen? Oder lässt man diese Länder besser raus? Oder gibt's welche, wo du sagst, nee, die sind zwar weit weg, aber die lassen sich eigentlich sehr gut integrieren?
Definitiv, also letzteres ja. Es gibt Länder, die lassen sich sehr gut integrieren, beispielsweise Mexiko, USA. Es ist mit mehr Aufwand verbunden. Man muss eben, genau was du angesprochen hast, die juristischen Kosten, den juristischen Aufwand mit berücksichtigen, dass man auch andere Gepflogenheiten hat, dass eben Forderungsabtretungen auch in Register eingetragen werden, wären theoretisch für jeden einsehbar. Was in der Praxis ist, das können nur die Leute beurteilen, die reinschauen. Man hört immer wieder, dass da kein Mensch reinschaut oder wenige. So, es gibt aber auch definitiv Länder wie das angesprochene italienische Portfolio. Das ist für internationale Anbieter durchaus schwierig, es zu handeln. Nicht unmöglich, aber schwierig. Es sind sehr hohe Eintrittshürden da. Das heißt, es wird eher durch regionale Anbieter, bankennahe Anbieter bedient. So, und da muss man eben entsprechend für sich schauen, wenn man ein Unternehmen mit einer Sondersituation ist, ist die Bonität oftmals nicht, dass man ein Investment-Grade ist, sondern vielleicht seine Spezialitäten hat. So, das heißt, in der Bewertung ist man nicht bankable. Und ob man dann eben einen Anbieter findet, der einen begleitet, schwierig. So klassische Anbieter, die eben auf die Verität der Forderung, was ja im deutschen Sektor und auch im französischen Bereich sehr weit verbreitet ist, das gibt's da eher weniger.
Okay, also ich verstehe es so, in den schwierigen Ländern eher mit den lokalen Anbietern zusammenarbeiten. Ist das denn in der Praxis sinnvoll, tatsächlich mit mehreren Factoring-Gesellschaften gleichzeitig zusammenzuarbeiten?
Ja, sinnvoll auf jeden Fall. So, das ist Hintergrund auch ganz einfach. Manchmal ist es einfach, dass, sagen wir mal, eine nationale Struktur, also sprich ein rein italienisches Unternehmen mit einem italienischen Anbieter, beispielsweise besser funktioniert, als wenn dort ein deutscher Anbieter mit einem italienischen. Das ist oftmals eine Sprachbarriere, so grundsätzliche Einstellung, Lebenseinstellungssache vielleicht auch, ja, so, dass es einfach besser harmoniert, wenn man das intern hat. Deswegen ist es durchaus sinnvoller, wenn es eine ausreichend große Struktur ist in dem jeweiligen Land, durchaus auch zwei Anbieter zu involvieren und die ganz offen miteinander zu kombinieren. Wichtig ist hierbei einfach nur, sowas lohnt sich nur, wenn ich zwei Einheiten habe. Ich habe eine Einheit beispielsweise in Deutschland, eine Einheit in Frankreich, dass man dann sagt, die deutsche Einheit wird durch einen deutschen Anbieter betreut, die französische Einheit durch einen französischen Anbieter. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Auch aus der Praxis heraus hat sich das als sehr gut ergeben oder die Erfahrung war sehr gut, dass das gut funktioniert. Und oftmals ist da auch die Wahrnehmung der Anbieter, dass sie das ebenfalls sehr schätzen, weil eben auch, wenn ich ins Internationale gehe, ich auch als Anbieter mehr Aufwand habe. Ich muss selber meine Verträge prüfen, interne Prozesse, die man oftmals so gar nicht als Kunde mitbekommt, das eben auch großen Aufwand beim Anbieter verursacht und die dann mitunter vielleicht gar nicht mal so böse sind. Wenn man sagt, ach, ich habe jetzt hier die Struktur, der Anbieter in Frankreich, der freut sich nicht so nach Deutschland zu kommen. Ihr als deutscher Anbieter freut euch nicht so nach Frankreich zu kommen, dann können wir doch beide Parteien zufriedenstellen.
Du hast vorhin gesagt, da gibt es einige ambitionierte, vielleicht heute noch kleine Spieler, die im Markt gerne größere Rolle spielen wollen. Sind das ausländische Häuser oder kommen die aus anderen Ecken?
Nein, das sind tatsächlich Häuser, nationale Häuser, also deutsche Finanzierer, was ja auch selten ist, weil ich sag mal, der Factoring-Markt in Deutschland ist ja doch sehr französisch im Hintergrund, mit Crédit Mutuel Gruppe, der Coface auch als französischer, die Crédit Agricole. So, und das ist tatsächlich ein deutscher Anbieter, der eben hier auch, ich sag mal, einen Bankenhintergrund hat und ganz, ganz klar sagt, er möchte diesen Bankenhintergrund auch dazu nutzen, Marktanteile zu erschließen, gerade auch eben im größeren Bereich. Wenn man früher vielleicht eher etwas im Granularen unterwegs war, ist man jetzt gerne bereit, auch größere Tickets in Angriff zu nehmen und sich dort wieder zu engagieren. Und das betreibt man doch sehr erfolgreich seit einem Jahr, anderthalb.
Okay, ich glaube, das Haus kennt jeder, der den Markt ein bisschen kennt. Wir haben ja viele Finanzinvestoren auch als Hörer. Was ist deine Erfahrung? Schätzen die Factoring für ihre Portfoliounternehmen?
Für Neuakquisition und Portfolio, so würde ich sagen. Also ich denke, gerade die Finanzinvestoren, da ist Factoring oftmals ein ganz wichtiger Baustein in der Akquisition, in der Akquisitionsstruktur und der Transaktionsstruktur. Im Portfoliobereich eben dann später, wenn der Liquiditätsbedarf sich dann auch ergibt, indem man, oft ist es ja so, dass ein Unternehmen, was dann neu in ein Portfolio hineinkommt, dass es noch gewisse Aufgaben zu erledigen gibt, die oftmals auch kapitalintensiv sein können. So, und vielleicht ist man am Anfang der Akquisition, der Neuausrichtung noch gut mit Liquidität ausgestattet, aber merkt dann irgendwann, okay, ich komme jetzt an einen Punkt, wo meine Liquidität sich reduziert und es ganz gut wäre für weitere Maßnahmen, die ich noch zu ergreifen habe, Aufgaben, die ich noch vor mir habe, weitere Liquidität zu generieren. Dann bedient man sich häufig auch dem Thema des Factoring, weil das, was man halt schon über viele Jahre eben einfach sagt, im Factoring bekommt man für seine Forderung doch recht viel auf die Liquidität bezogen, so wo man vielleicht mit anderen Instrumenten aus der Forderung nicht so viel Liquidität generieren kann.
Und mögen umgekehrt die Factoring-Gesellschaften Unternehmen, die in Private Equity Hand sind? Und habe ich vielleicht sogar als Private Equity House die Chance, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Portfolio-Unternehmen sich das Factoring-Haus ein bisschen konzilianter zeigt, weil ich möglicherweise mit einigen anderen Portfolio-Unternehmen auch noch Kunde bin?
Definitiv. Das ist, ich sag mal, wie in vielen Lebenslagen, wenn man Stammkunde ist, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dass man eine etwas schwierigere Struktur besser platzieren kann. Und man muss ganz klar sagen, die Factoring-Gesellschaften mögen Private-Equity-Gesellschaften durchaus sehr, weil auch da ist, man kennt dann aus anderen Strukturen die Vorgehensweisen der Investoren. Man weiß, wie nachhaltig sie sind. Man weiß, mit welchem Ansatz sie reingehen, mit welchem Know-how, wie ein Finanzinvestor strukturiert Themen angeht, die vielleicht in der Vergangenheit in dem Unternehmen nicht so angegangen wurden, wie sie hätten angegangen werden sollen. So, und da weiß eben auch ein Factor, das Unternehmen ist jetzt in einer guten Hand, es wird strukturiert begleitet und die Besonderheiten, die sich hier ergeben, wo man vielleicht bei einem Einzelunternehmen immer doch noch sehr stark arbeiten muss und muss auch wieder für Verständnis werben oder für Einsicht werben, das ist dann da vielleicht schon vorhanden aus einer anderen Struktur, wo dann der Investor sagt, so pass auf, das haben wir da und da schon mal so getan, das haben wir so und so da schon umgesetzt, das müssen wir hier auch machen. weil das ist einfach erforderlich für die Factoring-Gesellschaft.
Okay, verstehe ich. Du hattest schwierige Situationen angesprochen. Darauf würde ich zum Abschluss auch gerne noch ein bisschen eingehen, denn auch da ist Factoring ja gefordert. Wenn Portfoliounternehmen von euch in Schwierigkeiten geraten, seid ihr dann wieder gefordert? Und wie wichtig ist dann auch das persönliche Verhältnis zu den Factoring-Gesellschaften?
Wie tief sind wir dann stärker gefordert als, ich sag mal, wenn die Sonne scheint? So sagt man das ja so schön umgangssprachlich. Wenn es ein bisschen anfängt zu regnen, sind wir sicherlich mit einer der Parteien, die auch den Regenschirm halten. Klar, wir sind dann gefragt, Themen zu moderieren, sprich da mit den Factoring-Gesellschaften den Austausch zu suchen, aufzunehmen, was ist die Ausgangssituation, was ist die eigentlich wirkliche Schwierigkeit und dann eben auch zu schauen, wie kriegen wir die Schwierigkeit gelöst. Konkretes Beispiel, man hat bisher immer ein Kreditversicherungslimit auf einen Abnehmer gehabt. Jetzt verändert sich bei dem Abnehmer einfach die Bonität. Das Kreditversicherungslimit wird gestrichen von der klassischen Kreditversicherung. Der Faktor sagt klipp und klar, ich kann es nicht mehr finanzieren. Das heißt, die Liquidität, mit der ich als Unternehmen eine Zeit lang immer kalkuliert habe und gerechnet habe, auch für die Zukunft, kann mir nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Dann sind wir eben als Makler jetzt auch gefragt, okay, was ist jetzt eine Alternativsituation? Dazu gehört dann auch im ersten Schritt, klar, kann ich jetzt zum Kreditversicherer gehen und kann da versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ein Limit zu generieren. Aber ich muss, wenn ich dann Möglichkeiten vom Kreditversicherer aufgezeichnet bekomme, muss ich ja auch ganz klar abstimmen mit der Factoring-Gesellschaft. Seid ihr bereit, ein solches Instrument auch bei euch in den Vertrag zu integrieren? So, und das ist unsere Aufgabe, dass diese Moderation zwischen Unternehmen, Factoring-Anbieter, vielleicht auch Kreditversicherer oder welche Partei dort auch mit involviert ist, das eben ein Stück weit zu moderieren oder eben, wenn einfach beispielsweise aus einer Außenprüfung eine Besonderheit auftaucht, da auch vielleicht der Factoring-Gesellschaft auch nochmal zweite Meinung oder einen zweiten Weg aufzeigen, wie man vielleicht auch Situationen lösen kann, wo man sagt, naja, es gibt Anbieter im Markt, die gehen so und so mit dem Thema um. Ihr schlagt jetzt vor, so mit dem Thema umzugehen, vielleicht ist das so und so ja auch eine interessante Lösung für euch. So, okay. Und dass man da so auch ein bisschen quer vermittelt.
Ihr habt ja bei euch bei Gracher die Themenbereiche Factoring und Warenkreditversicherung getrennt. Ist das dann der Moment, wo ihr mit den Kollegen zusammenarbeitet, um gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu holen?
Tatsächlich arbeiten wir konstant miteinander zusammen, ja, aber das sind vollkommen richtig von dir gesagt, das ist der Moment, wo man dann noch etwas enger zusammenrückt. So, das ist, wo man dann wirklich in den engen Austausch geht und dann auch wirklich die Expertise bei den Leuten hat, die da in dem Fachbereich die versiertesten sind bei uns im Hause. So, und die kümmern sich eben dann um die Geschichten mit dem Kreditversicherer, wo wir aus dem Bereich Factoring vielleicht nur mit Halbwissen sind, die übernehmen auch oftmals dann die Kommunikation. Gleichfalls machen wir das dann eben in Richtung des Faktors. Genauso funktioniert es auch andersrum. Wenn eben dann im Kreditversicherungsbereich oder im Avalbereich Themen auftauchen, dass wir dann unseren Bereich betreuen, die Kreditversicherung betreut ihren Bereich, der Avalbereich seinen Bereich, das Thema Debt Advisory ihren Bereich. Und das ist, ich sag mal, der große Vorteil, den wir für uns dort sehen. Jeder kann sich in seinem fachlichen Bereich auf das konzentrieren, was sein Bereich ist und kann kleinere Dinge vielleicht selber auch lösen. Aber die schwierigen Situationen, die anspruchsvollen Situationen, wo man vielleicht auch das Netzwerk entsprechend zu dem jeweiligen Anbieter in diesem Bereich benötigt, kann man auf die Experten zurückgreifen, die sich dann voll fokussiert auf ihr Thema konzentrieren. Und man selber kann sich voll fokussiert auf sein Thema konzentrieren.
Wenn du jetzt nochmal 6 oder vielleicht auch 12 Monate in die Zukunft guckst, wo erwartest du das Wachstum im Neugeschäft? Eher da, wo Unternehmen Liquidität für Wachstum generieren müssen oder da, wo sie Liquidität generieren müssen, um eine schwierige Phase zu überstehen?
Wachstum, denke ich, wird in der zweiten Priorität sein. Die Neuausrichtung, vielleicht auch Umdenken bei dem einen oder anderen Unternehmen, das Geschäftsmodell nochmal auf den Prüfstand stellen, das wird eher die Ursache sein, für Liquidität zu generieren, zu sagen, okay, ich habe in der Vergangenheit mich auf klassische Working Capital Instrumente konzentriert, strukturierte Finanzierung, Konto Korrent, was auch immer. So, und ich nehme jetzt das Thema Factoring, wo ich bisher gesagt habe, möchte ich nicht machen, ist mir vielleicht zu viel Aufwand, welche Gründe da auch immer für gesprochen haben, dass man es nicht machen möchte, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme das hinzu. Das, denke ich, wird in der Zukunft in den nächsten 12 Monaten, 6 bis 12 Monaten interessanter sein. Auch vielleicht, um gewisse Risiken auf der Abnehmerseite zu decken. Weil was man schon sehen kann, das standardmäßige Kreditversicherungsgeschäft ist etwas schwieriger geworden. Also das heißt, dass die Limite nicht mehr so selbstverständlich gezeichnet werden, auch für große Flaggschiffe der deutschen Industrie oder ehemalige große deutsche Flaggschiffe der Industrie, sondern dass man hier auf Speziallösungen zurückgreifen muss. Und da ist natürlich auch ein Punkt, wo viele Unternehmen sagen, ich möchte hier vielleicht neben der reinen Absicherung auch direkt das Thema Finanzierung mitnehmen. Und dann konzentriere ich mich direkt auf Factoring und Kreditversicherung.
Und dafür stehen auch genügend Anbieter bereit?
Ja, das kann man so sagen. Auch da verteilt sich der Markt angenehm. Der eine Anbieter fühlt sich da wohler, der andere fühlt sich da wohler. Aber alle bieten dann tatsächlich die Lösung an und sagen, ich habe vielleicht bei dem einen Unternehmen noch nicht so ein großes Portfolio. Ich sehe das Risiko. Aber gegen eine risikobasierte Bepreisung bin ich gegebenenfalls bereit, das Risiko doch zu nehmen.
Das ist doch ein optimistischer Ausblick, würde ich sagen, der dir vermutlich auf der Vertriebsseite ein bisschen Freude machen wird und einigen Unternehmen hoffentlich bei ihren Schwierigkeiten helfen wird. So, sehr schön. Wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben schon ganz schön lange gesprochen, aber es hat sich gelohnt, hat mir viel Freude gemacht, dir hoffentlich auch und, was das Wichtigste ist, hoffentlich unseren Hörern. Denen sage ich sehr vielen Dank für euer Interesse. Dir sage ich, Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com